BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute geht es nämlich um ein ganz faszinierendes Thema, wie ich finde, um die Jagd mit Greifvögeln, um die Falknerei. Seit 2010 zählt die ja zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Aber bei uns ist der Beruf des Falkners ja im 21. Jahrhundert so gut wie ausgestorben. Und umso mehr freut es mich, dass ich heute einen echten Berufsfalkner begrüßen kann, den Hannes Lehnhardt aus dem Chiemgau. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Servus, grüß dich.
Welche Eigenschaften ein guter Falkner mitbringen muss, wie viele Berufsfalkner es überhaupt noch gibt in Deutschland oder in Bayern und vor allem, wie man einen freifliegenden Greifvogel dazu bringen kann, dass er immer wieder freiwillig in seinen Käfig zurückkommt. Alles Fragen, auf die wir heute Antworten bekommen werden. Ja, beim Stichwort Falkner, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir ganz lang automatisch so einen Mann in wallende Gewänder in irgendeinem Wüstenstaat vor mir gesehen mit einem riesigen Greifvogel auf der Hand. Aber bei mir ist halt ein waschechter Bayer, der auch die Leidenschaft für die Jagd mit Greifvögeln zum Beruf gemacht hat, der Hannes Lehnhardt von der Falknerei Hohenaschau im Chiemgau. Wir müssen jetzt Sie fahren, Herr Lehnhardt, wenn Sie einen anderen Berufsfalkner treffen wollen.
Ja, das sind 100 Kilometer nach Schleißheim zum Spezi, der Schreier Wolfgang, der ist der Stadtfalkner von München eigentlich und macht da seine Arbeit, Kindergärten, Schulen und so weiter und macht da Taubenvergrämung mit seinen Greifvögeln.
Was heißt denn Stadtfalkner? Ist der bei der Stadt angestellt direkt?
Nein, der ist nicht angestellt bei der Stadt, aber der hat halt in der Stadt sehr viele Projekte, die er arbeitet, wie Allianz Arena zum Beispiel. Da schaut er, dass er Taubenvergrämung macht, dass da nichts passiert.
Mhm. Und insgesamt, wie viele Berufsfalkner gibt es in Bayern?
Ja, ist irgendwie ein bisschen schwer zum sagen. Ich denke, es werden zwischen 20 und 30 vielleicht sein. Mhm. Manche nur die halbe Saison, also nur über die Sommermonate. Aber so in der Richtung werden wir ungefähr haben.
Mhm. Wie viele sind Frauen davon?
Ein Drittel ungefähr momentan. Wobei die Frauen in der Falknerei wahnsinnig zunehmen. Mhm. Gell, vor 40 Jahren, wie ich die Falknerei angefangen habe, war fast unmöglich, haben wir keine Frau gesehen. Lauter alte Männer mit Bärte.
Ja. Eine Verbesserung.
Eine deutliche Verbesserung.
Ich habe kürzlich eine Jägerin zu Gast gehabt und die hat auch gesagt, also die macht es auch schon eine ganze Weile, dass sie war es noch Zeiten, da war sie immer die einzige Frau und alle haben es komisch angeschaut. Und jetzt gibt es kaum mehr irgendein Event, wo mehrere Jäger zusammenkommen, wo nicht auch ein erklecklicher Anteil an Jägerinnen dabei ist.
Also wir haben ja auch eine Jagdschule mit dabei und bei uns ist es so, dass in den letzten Jahren, dass das teilweise halb-halb gegangen ist. Mhm. Also beim Jägerkurs, den wir durchführen, haben wir die Hälfte Frauen dabei und beim Falknerkurs waren letztes Jahr sogar 70% Frauen und 30% Männer.
Interessant. Jetzt kann man ja jeden Beruf, sage ich mal, im Prinzip erlernen, ob man dann ein Guter ist in seinem Beruf oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es hilft natürlich in jedem Beruf, wenn man wichtige Eigenschaften schon mal mitbringt. Jetzt sage ich mal, Radiomoderatoren reden in der Regel gern. Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die ein Falkner oder Falknerin mitbringen sollte?
Liebe zur Natur, Liebe zu den Greifvögeln natürlich. Es ist eine Passion, die Falknerei, genauso wie die Jagd. Und gerade mit der Falknerei betreibt man die Jagd mit Greifvögeln, mit Lebewesen. Und das ist nichts, was man einmal so schnell machen kann, sondern da muss man sein ganzes Leben danach ausrichten. Ruhe, Selbstbeherrschung, Geduld. Ohne sowas ist man hoffnungslos verloren. Und natürlich braucht man als Falkner, was ich auch sagen muss, das in der letzten Zeit oft einmal verloren geht, auch so den Drang, dass man Beute machen möchte. Gell? Weil das muss man seinem Vogel schon lernen. Wir wollen nicht spazieren fliegen, sondern wir wollen jagen. Mhm. Und das bleibt momentan ein bisschen hinten bei den Leuten.
Also haben die mehr Freude praktisch im Umgang überhaupt mit dem Greifvogel wie mit dem Jagen selber, mit dem Töten. Das Töten ist ja doch ein bisschen eine andere Geschichte nochmal.
Ja, also mir kommt es momentan so vor, dass eigentlich den Greifvogel einfach besitzen, den Greifvogel trainieren, den Greifvogel fliegen, dass das bei Fui die Faszination ausmacht, aber Wir sagen immer, und ich bin ganz fest überzeugt, der Falkner ist ein Jäger. Und dass er dem Vogel wirklich was geben kann und dem ein naturnahes Leben geben kann, sollte er auch auf die Jagd gehen. Mhm. Der muss sein Beutetrieb verfolgen.
Sollte ja artgerecht sein, das Ganze.
Auf alle Fälle, ja. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ohne Beute machen, ist das nicht.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, da muss man sein ganzes Leben danach ausrichten. Kann man dann zum Beispiel gar keinen Urlaub mehr machen, wenn man sich für den Falknerberuf entschieden hat?
Ja, man kann schon Urlaub machen, weil man hat ja eine gewisse Zeit, wo man die Vögel trainiert, wo man jagt. Wir müssen uns nach dem Jagdgesetz richten. Und so geht es bei uns hauptsächlich los im September mit der Jagd mit Greifvögeln. Und wir hören auf Januar bis Mitte, Ende Februar. Da werden dann die Vögel abgestellt in die Mauser. Da haben sie dann einen Gefiederwechsel.
Mhm.
Und da sollte man ihnen am besten eine Ruhe geben, einfach in eine Voliere abstellen, bestes Futter, natürlich jeden Tag das Ganze kontrollieren, ist ganz wichtig, sich um den Vogel auch nach wie vor kümmern. Aber da kann man ohne weiteres einmal Urlaub machen, wenn man eine geeignete Person dazu hat, die eine Urlaubsvertretung macht, die damit vertraut ist. Am besten ist es auch eine Falknerin oder ein Falkner, die sich da drum kümmern. Und dann hat man ohne weiteres die Möglichkeit, einmal irgendwo hinzufahren.
Mhm. Und häufen sich da die Falkner wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen aus, oder? Dass jeder mal fortkommt, weil man kann es ja nicht, wie Sie jetzt natürlich sagen, das kann man ja nicht einem netten Nachbarn sagen, so wie Blumengießen.
Nein, das geht nicht. Bei uns ist es halt so, wir bilden die Falkner aus und die Besten halten wir uns.
Ja. Wenn es geografisch drauf möglich ist.
Ja, Gott sei Dank ist das immer wieder möglich. Ansonsten muss man einfach schauen. Die Falkner sind ja keine Einsiedler. Sie schauen ja, wir treffen uns jedes Jahr im Herbst und machen Gesellschaftsjagden. Wir gehen gemeinsam zum Jagen, dass die Vögel alle eine Chance haben, ein bisschen einen Austausch. Es gibt bei uns immer wieder vom Deutschen Falknerorden ein Sommergrillfest, wo man schaut, wenn man ein bisschen Zeit hat, dass man hinkommt, dass man sie einfach unter dem Jahr einmal trifft und nicht nur auf die Jagden. Mhm. Und da kommen dann solche Verbindungen eben raus.
Mhm. Und natürlich, was ich jetzt eingangs schon gesagt habe, diese faszinierende Frage, wie bringt man den Vogel dazu, dass er überhaupt freiwillig zurückkommt? Das lernt man im Falknerkurs dann unter anderem wahrscheinlich, oder?
In der Theorie lernt man das im Falknerkurs, ja, ganz klar. Es hängt mit der ganzen Biologie von einem Greifvogel ein bisschen zusammen. Der Greifvogel ist ja kein Vogel, der den ganzen Tag in der Gegend rumfliegen mag, sondern er ist ein reiner Fleischfresser. Und die reinen Fleischfresser haben natürlich immer Schwierigkeiten, die Energie, die sie durchs Fliegen verbrauchen, wieder zurückzukriegen. Also sagt er, ich halte mich da lieber ein bisschen zurück mit dem Rumfliegen und schaue, dass ich möglichst viel Beute mache. Und ich sage eben, für einen Greifvogel ist der Falkner der Eigentümer vom Hotel Mama. Wir haben eine Rundumversorgung für unsere Vögel. Wir trainieren die Vögel von klar weg, lernen ihnen, dass bei uns immer alles positiv ist. Und der Vogel geht immer den Weg vom geringsten Widerstand. Er kommt in der Natur, je nach Greifvogelart ist unterschiedlich, aber bei 10 Jagdflügen hat er 7-mal ein Fehlflug.
Ui, ein Fehlflug 7-mal.
Ein Fehlflug 7-mal.
Das klingt umgekehrt.
Nein, das ist also, es möchte sich keiner fressen lassen draußen, gell? Mhm. Von einem Greifvogel. Und bei uns hat er immer Erfolg.
Ah, okay.
Und es ist im Grunde, es ist ja keine Dressur. Ein Greifvogel ist ein Wildtier und bleibt ein Wildtier. Das kann man mit nichts anderem vergleichen. Aber es ist für uns wichtig, das Vertrauen. Und solange das Vertrauen bei einem Greifvogel nicht abbricht, bleibt er immer beim Falkner. Es gibt Situationen, wo der Falkner mal einen Fehler macht, das wird sie nie vermeiden lassen. Und in der Jugend ist oft einmal ein bisschen schwierig mit den Vögeln, weil sie einen natürlichen Zugzwang haben. Sie wollen ja weg, sie müssen ja raus aus dem Revier. Die Eltern verjagen sie ja, wenn sie nicht nach dem Flückgewehr, nach der Bettelflugperiode verschwinden. Gell? Und so einen Zugzwang, den gibt es bei uns auch immer wieder. Und da müssen wir halt dann ein bisschen besonders aufpassen. Für das haben wir unsere Telemetriesender dann, dass wir den Vogel wieder aufspüren und schauen, dass wir ihn wieder kriegen.
Mhm. Und dann holen sie ihn wieder und dann lernt er schon, ja, da passiert mir ja gar nichts, da kann ich ja bleiben. Da
kriege
ich ja trotzdem wieder was Gutes.
Das Beste ist natürlich, wenn man es so hinkriegt, dass der Vogel nach dem Fehlflug dann allein wieder heimkommt.
Ja, genau. Immer alles, was freiwillig passiert, ist das, was am besten ist.
Genau.
Genau. Habe die Ehre heute mit dem Hannes Lenhardt. Wir haben gerade schon gehört, er ist einer der letzten bayerischen Falkner, die es noch gibt. Und dass die Falknerei eigentlich aus einer anderen Zeit kommt, das merkt man ja schon an der Sprache eigentlich. Also Beizjagd zum Beispiel ist ein Wort, das verstehen wir ja heute gar nicht mehr. Also wir kennen nur eine Beize, wo man das Wildbret hier noch einlegt. Aber Beizjagd hat jetzt mit dieser Beize vermutlich gar nichts zu tun, oder?
Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Ist ein Ausdruck aus dem Hochmitteldeutschen. Und früher hat man nicht beißen gesagt, sondern beizen. Und das ist in der Falknersprache überliefert worden, weil die Falken ihre Beute tot beißen. Mhm. Und früher hat es halt geheißen, totbeizen.
Totbeizen, genau. Man hat es nur ein bisschen anders. Eigentlich nicht viel um, aber
nein,
das
aber
klingt
es,
doch sehr
es hat sich halt ein bisschen was verändert.
Aha. Und dann Haube, das Wort sagt man, ein Haum sagt man in Bayern, eigentlich ist noch recht verbreitet, das, was der Vogel aufgesetzt kriegt, damit er nichts sieht. Was hat das für eine Funktion eigentlich?
Man stellt den Vogel ruhiger. Also wenn der Vogel irgendwo Anzeichen zeigt, der hat ein bisschen Stress, er fühlt sich unwohl, dann kann man verhauben und in dem Moment wird er ruhiger. Das ist ein bisschen ein Instrument dafür, das Abtragen, für die Ausbildung vom Greifvogel.
Das ist schon wieder ein komisches Wort, abtragen.
Ja.
Das ist die Ausbildung.
Das ist die Ausbildung, wir tragen den Vogel am Anfang einmal so einen Taubenflügel oder sowas drin, dass er ein bisschen was zum Rupfen hat. Wir lernen ihm das Tag für Tag im Anfang von der Ausbildung. Mei, je nachdem, wie geschickt dass der Falkner ist oder wie geschickt dass der Vogel ist, braucht man bestimmt einmal 60 Stunden, bis der ganz ruhig auf der Faust sitzt, dass man den an die Umwelt gewohnt hat, an Autos, an andere Menschen, an unseren Jagdhund, die ganzen Sachen drum tragen wir den Vogel.
Mhm. Also und da kommt der Ausdruck abtragen.
Ja.
Und also ich finde das schon ein bisschen überraschend, eigentlich, dass der ruhig wird, wenn er nichts sieht. Also Menschen funktionieren ganz anders. Wenn wir nichts mehr sehen, dann wären wir ja eher panisch.
Ja, man lernt sie ja dem Greifvogel nicht unter Zwang, sondern man lernt sie am Anfang. Man muss sich vorstellen, wenn der Greifvogel heute, ohne dass er Menschen gesehen hat, aufwächst, dann ist er erschrocken, wild, ist ängstlich, wenn er das erste Mal die Menschen sieht. Dann tue ich ihm die Hauben drauf und dann tue ich es wieder runter und dann tue ich ihm wieder drauf. Da hat er am Anfang fast so ein bisschen eine Schockstarre. Der schaut mich nur mit großen Augen an, dann kann ich ihm die Hauben auf wieder. Dann tue ich es aber gleich wieder runter und dann stecke ich ihm ein bisschen Futter in den Schnabel rein.
Ah.
Und so darf man den bestechen.
Die Liebe geht durch den Magen, auch beim Greifvogel.
Aber ganz gewaltig sogar.
Und dann haben sie ja diese Bantel haben sie ja am Fuß, wie sagt man zu denen?
Das Geschüh.
Das Geschüh?
Das Geschüh, die Schuhe des Vogels. Dass man einmal festhalten kann, wenn eine Fehlreaktion oder was da ist. Oder wir stellen regelmäßig unsere Vögel auf den Block aus, also eine Abstellmöglichkeit. Dann kriegt er ein Bad daneben, ein Badeprinten, so ein Badwandler kleines, wo er baden kann, wo er sein Gefieder lüften kann, wo er sich also ausschütteln kann, als Gefieder putzen. Das ist bei Greifvögeln ganz eine wichtige Sache. Die pflegen ihre Gefieder einen ganzen Tag durch.
Mhm.
Immer. Also in alle Ruhephasen. Und da muss ich ihm halt die Möglichkeit geben und für das muss ich ihn halt da ein bisschen kürzer anhängen, vorübergehend und dann gewohnt er sich da dran.
Und da kriegt er dann auch wieder eine Belohnung, wenn er das brav gemacht hat? Und
im Grunde soll immer, wenn ich einen Kontakt mit dem Vogel aufnehme, dann kriegt er eine kleine Belohnung. Kriegt immer ein kleines Stück Fleisch oder was. Oder wenn ich ihm was lerne und er macht es das erste Mal richtig gut, dann kriegt er viel.
Aha, okay.
Also dann ist die Bestätigung, heute sagst du, positive Konditionierung.
Ja, genau,
positive alles Verstärkung. Positiv verstärken.
Und was wäre, wenn man jetzt, wenn er was falsch macht und man bestraft ihn?
Auf Wiedersehen. Oder auf Nimmerwiedersehen.
Dann kommt er nimmer.
Ja, es, also geht gar nicht.
Aha,
kann man
macht
nicht
man
machen.
Nicht.
Nein, unmöglich. Weil er versteht es ja nicht.
Mhm.
Wenn man heute einen Greifvogel jetzt eine raufhaut, dass man schluckt oder was, ja, der versteht das nicht. Für den ist das ein Angriff, der wird sich gleich wehren,
der wehrt sie.
Wenn er groß ist. Oder er ist so verschüchtert und haut ab und schaut am Menschen nie mehr wieder an. Also das klappt nicht.
Also man hat ja heute auch andere Methoden, zum Beispiel wie man Pferde oder mit Hunde umgeht. Man kommt ja zunehmend mehr zu diesem Strafen, ist eigentlich, jetzt sage ich es ganz gemein, für Blöde, wer halt die besseren Möglichkeiten nicht kennt. Und mit der positiven Verstärkung erreicht man immer mehr. Aber jetzt ist ja ein Hund und ein Pferd sind ja beides Herdentiere, die eigentlich schon von Natur aus so eingestellt sind, dass man einen Rang höheren respektiert. Das ist ja jetzt ein Greifvogel nicht.
Nein, überhaupt nicht. Und Rang höher oder Rang niedriger gibt es nicht. Mhm. Ich kann die fressen oder ich kann die nicht fressen. Du bist mir zu groß oder dann wärst nicht angegriffen. Oder er sagt einfach, du bist ja ein Häppchen für mich. Und dann versucht er, die Beute zu fangen. Mhm. Ja, das ist also von dem her. Und mit der Konditionierung, man hat da herausgefunden über die Verhaltensforschung, dass eine negative Konditionierung mit Strafe überhaupt nie anhaltend ist. Mhm. Und wenn die bei uns nicht anhaltend war, dann hat dein Vogel vielleicht einmal einen Monat lang fliegen und irgendwann sagt er, also das war jetzt alles ein Schmarrn, der ist weg.
Mhm. Genau. Also man muss es selber büßen, wenn man als Falkner, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann ist man halt einsam anschließend.
Jeden Fehler zahlt man selber und ab und zu sofort.
Aha. Ja. Was war denn so ein typischer Fehler, was halt schon mal vorkommt, wo man dann denkt, ah Mann, das hätte mir jetzt nicht passieren sollen. Und was ist dann das, was der Vogel macht?
Ja bei den Falken zum Beispiel unsere Federspielarbeit, wo man trainieren mit der Beuteattrappe. Und die schwingt man halt. Man lernt am Greifvogel das erste Mal, wenn er das erste Mal so herfliegt auf eine größere Entfernung, dann darf er das Federspiel fangen. Dann kriegt er da seine Belohnung. Wenn ich am nächsten Tag rausgehe, mache ich es zweimal, dann dreimal und so weiter, bis der auf einmal 50, 60 Mal an dem Federspiel vorbeifliegt. Wenn ich als Falkner das aber in der Frühphase vom Training übertreibe, dann verliert der Vogel die Lust am Federspiel und sagt, habe ich eh nichts davon.
Langweilig.
Habe ich nichts davon. Langweilig. Ja. Was soll das? Der zirkt mir das weg, ich habe keine Belohnung, dann suche ich mir selber was. Weg bin ich.
Und das ist der Unterschied zwischen einem guten und nicht so guten Falkner wahrscheinlich, dass er das halt weiß. Was kann ich jetzt schon machen und was ist noch zu
das,
viel?
Genau, das Fingerspitzengefühl beim Abtragen nie überfordern. Kann da mal passieren, du hast deinen Vogel da stehen auf dem Block, der hat einen Hund noch nicht gesehen und auf einmal, weil eine Tür offen ist, stürmt der Hund am Garten raus und erschrickt den Vogel. Bei solchen Vögeln kann es passieren, dass die nie mehr wieder einen Hund dulden.
Mhm. Haben Sie auch einen Hund?
Ja, freilich.
Aha, einen Jagdhund dann?
Ja, klar. Mhm. Wir haben einen Pudelpointer und der wird ganz wichtig bei der Jagd mitverwendet, weil der Jagdhund ja hergenommen wird, das Wild aufzuspüren. Mhm. Er muss also das Wild suchen und unsere Jagdhunde, die wir in der Falknerei nutzen, sind fast ausschließlich Vorstehhunde. Also die stehen als Wild vor, wenn sie Witterung haben, dass wir wissen, ja, in dem Bereich müsste das Wild sein, das wir dann auch bejagen können.
Mhm, dann kommen sie mit dem Vogel.
Das muss ein Zusammenspiel sein. Mhm. Der Hund sucht, wir gehen mit dem Vogel auf der Faust, der Hund sucht das Feld ab, wenn er Wild findet, dann bleiben alle einmal stehen, die dabei sind, und dann schauen wir mal, was könnte es sein. Hilft nichts, wenn es ein Fasan ist und ich habe einen Adler dabei beim Jagen. Oder wenn es ein Falk ist und da läuft der Hase weg.
Also weil der Adler keinen Vogel fängt.
Nein, da ist er zu langsam dafür, da ist er nicht windig genug. Mhm. Ja. Und wenn man weiß, was für Wild das ist, dann darf der Hund oder der Falkner jagt das Wild raus, das flüchten kann. Und dann kriegt der Greifvogel, wird dann freigeben, dass er da hinten nachfliegt und versucht, die Beute zu fangen.
Mhm. Und was, Sie müssen ihm ja dann die Beute irgendwie wieder wegnehmen, oder?
Ja, das ist eine Ausbildungssache. Okay, der schluckt die Beute und fängt natürlich dann an der Beute, wenn er mal ein bisschen Luft hat wieder, weil es sehr anstrengend ist oft, fängt ein bisschen das Rupfen an. Das muss man auch lassen, dass er sich ein bisschen abreagieren kann auf der Beute drauf. Und dann haben wir meistens vom davor gefangenen Wild haben wir meistens einen Vorderlauf oder einen Flügel oder sowas dabei, je nachdem, was wir jagen. Und das biete ich dann meinem Vogel an. Mhm. Und wenn man es vernünftig macht vom ersten Tag an, dann steigt er ohne irgendwelche Probleme über auf die Hand, kriegt auf der Faust seine Belohnung und so hinten nochmal verschwindet nachher ganz vorsichtig, dass er es ja nicht sieht, die Beute in der Falknertasche oder im Rucksack drin. Und der Vogel kriegt dann eine Pause oder, wenn man einen jungen Vogel hat, dann gibt man ihm gleich, wie wir sagen, einen vollen Kropf.
Mhm, also richtig was zu fressen.
Richtig große Belohnung. Aha. Dann ist er für den Tag ist er abgefertigt sozusagen. Und nachher, Entschuldigung, nachher ist es auch so, dass man den Tag nicht mehr fliegt.
Mhm. Ja. Weil dann ist er satt, dann hat er seinen Job gemacht und dann ist er ja auch zufrieden. Aber das war jetzt interessant. Also er darf nicht sagen, dass Sie das sind, der wo ihm die Beute wegnimmt, sondern er muss eigentlich abgelenkt sein, oder?
Ja.
Und auf rätselhafte Art und Weise ist auf einmal die Beute. Kann ja auch mal nur mal davonlaufen oder so.
Ja, ja, so ungefähr. So müssen wir es ihm zeigen. Ja, darum haben wir eine Falknertaschen dabei, mit der deckt man dann das Wild ein bisschen ab. Und dann geht man ein bisschen vielleicht ein paar Schritte weg, deckt das Wild ab mit dem Körper und die Vögel, die wir verhauen können, denen setzen wir nach dem Verzehr von der ganzen Belohnung die Hauben wieder auf und dann können uns wir in aller Ruhe ums Wild kümmern. Mhm. Meistens hast du auch noch einen Falknerkollegen oder was da, der da dann damit behilflich ist und dann funktioniert das ganz gut.
Jetzt haben wir bei der Ausrüstung, die Kleckerl haben wir jetzt noch nicht angesprochen, haben die auch einen eigenen Namen?
Bells.
Bells, ja, wie das englische Wort.
Ja. Aha.
War das auch mal ein deutsches Wort?
Nein,
das hat, ist aus dem Englischen reingekommen.
Hat schon immer, also ich kenne es nicht anders, ich habe auch noch nie was gelesen in der Historie der Falknerei, dass das einmal anders geheißen hat.
Mhm.
Gell? Schellen wird es wahrscheinlich irgendwann einmal früher geheißen.
Ja, genau, Schellen, weil es ja so, ja. Da habe ich auch schon mal das Wort gewusst, die kleinen Schellen, die geschlossen sind, da gibt es ein eigenes Wort wieder. Nicht wie die großen, die, also geschmiedete Schellen und gegossene Glocken gibt es
ja
nochmal.
Ja.
Und die ganz kleinen mit der Kugel innen drin, solche haben ja die.
Genau, ja.
Haben die Greifvögel, gell? Mhm. Genau, und auf der anderen Seite gehört ja bei einer Heizidag noch was dazu, was man die Leute früher langwierig erklären müssen, was ein Sender ist. Das wissen wir jetzt halt alle.
Ja, wir haben unterschiedliche Sender, die einen funktionieren auf Radiowellensystem. Da hat man einen Empfänger dabei. Und jetzt die neuen Modelle, die laufen über GPS. Wobei, die sind von der Batterie her, von den Akkus, so klar, dass da die Haltbarkeit nur bis 5 Tage ist. Mhm. Also 5 Tage lang sendet der bei besten Verhältnissen von 20 Grad und die Batterie muss ganz neu aufgeladen sein und so weiter. Und die anderen gingen halt 14 Tage. Also da muss man sich selber entscheiden. So ein Sender über GPS, der ist sehr gut, wenn ich jag mit dem Vogel. Und wenn ich meinen Vogel nur trainiere, dann nehme ich die anderen Sender her, weil dann muss ich noch nicht unbedingt gleich hinkommen, dass ich ihn von der Beute runter tue und belohne, sondern dann ist ja mehr Trainingssache.
Mhm. Aber von der Funktion her ist es praktisch die logische Fortführung von den Kleckerl. Also die Kleckerl hat man auch gehabt, dass man findet wieder.
Genau.
Mhm. Ja. Und heute hat man es ein bisschen besser.
Heute hat man es ein bisschen einfach. Früher sind wir halt rumgerannt, da waren Bells drauf und dann hast du gekocht. Wo schimpfen die Krochen, wo schimpfen die Siegenvögel? Und da bist du noch hingegangen, in welche Richtung ist der Wind. Viele Sachen müssen wir heute auch noch machen, weil das ist ja nicht so, dass da hundertprozentig alles funktioniert mit den Sendern. Dann fällt eine Batterie aus, dann ist dies oder dies wieder. Also wir haben schon mal einen Vogel verloren, nur weil der Sender ausgefallen ist.
Mhm.
Wir haben ihn nicht mehr gefunden. Ja.
Aber die Kleckerl haben wir einfach immer.
Die Kleckerl haben wir immer.
Mhm. Ja. Habe die Ehre, am Donnerstagvormittag, 10:40 haben wir mittlerweile. Gerade haben wir gehört, die Falknersprache hat viele Ausdrücke, die früher ganz eine normale Alltagssprache waren. Heute muss man es schon erklären. Allein das Wort Beizjagd von Beißen haben wir vorhin gerade schon erfahren. Aber andersrum haben wir auch gerade im Bayerischen Ausdrücke oder Redensarten, die wir ganz normal verwenden und gar nicht wissen, dass sie aus der Falknersprache kommen. Der hat einen Vogel zum Beispiel. Herr Lenhardt, haben Sie gesagt, das kommt tatsächlich aus der Falknersprache. Oder aus dem Falknerleben eigentlich mehr.
Ja, früher war es so, die beim hohen Adel, die bediensteten Berufsfalkner, die haben keinen Alkohol trinken dürfen. Die sind jetzt in die Wirtschaft gegangen und haben halt nur ein Wasser oder was, aber die haben kein Bier oder sonst was trinken dürfen. Das war ihnen verboten, weil die Vögel natürlich so wertvoll waren und haben sie ihnen verboten. Und jetzt haben halt die Kollegen, die anderen, die in der Wirtschaft gehockt sind, haben gesagt, ja, ja, der trinkt nichts, weil er einen Vogel hat. Und vielleicht kommt es von dem.
Aha, weil das kann man sich schon vorstellen.
Ja, ja.
Und die haben keinen Alkohol trinken dürfen, weil, wie Sie ganz am Anfang schon erklärt haben, Selbstbeherrschung mit so den wichtigsten Eigenschaften von einem Falknerkern. Und wenn er besoffen gewesen war, hätte er den Vogel für immer verdorben.
Genau, konnte ohne weiteres so gewesen sein. Natürlich sind die auch von ihren Herren vom hohen Adel sehr kurz gehalten worden. Die haben auch nicht viel verdient, was man sich eigentlich ein bisschen wundert. Aber die sind ja nur gezahlt worden in der Zeit, wo Jagdsaison war, haben sie aber das ganze Jahr um die Vögel kümmern müssen.
Was waren das für Leute, die Falkner geworden sind?
Ja, da gibt es eigentlich relativ wenig Aufzeichnungen, was für ein gewisser Stand das war. Meistens sind sie halt aus der Jagd rausgekommen, dass die Kinder vom Hofjäger oder was waren. Und die haben das halt dann gelernt. Auch ausländische Falkner sind gekommen. Es waren in Deutschland einige Holländer da, die als Falkner gearbeitet haben. Die sind halt einmal gekommen, weil in Holland waren große Fangstationen und da hat man die Immigrationsfalken, die also von Norden und Süden runtergeflogen sind zum Überwintern, die hat man da im Herbst gefangen, hat die dann abgetragen und für die Beizjagd verwendet.
Und das heißt, die Falkner selber, also die Jagd war zwar das Privileg der Adeligen, aber die die Arbeit gemacht haben, also die Falkner selber waren dann nicht jetzt unbedingt Adelige.
Nein, das waren keine Adeligen. Nein, ganz und gar nicht. Das war ein ganz normales Volk. Nicht einmal ein Bürgertum und in einem Privatleben hätten die nie einen Falken oder einen Habicht oder sowas halten dürfen.
Hätten sie nicht dürfen?
Nein.
Obwohl sie es Kinder hätten?
Obwohl sie es Kinder hätten, ja.
Warum hätten sie nicht dürfen?
Das war damals streng untersagt. Alle Greifvögel waren genau aufgeteilt, welcher Adelsstand was zum Jagen verwenden darf.
Ah, sehr gut. Und jetzt gehen wir nämlich in die Biologie von den verschiedenen Vogelarten, die zur Jagd verwendet werden, je nachdem, was die fangen, oder?
Genau.
Können Sie das uns ein bisschen auseinanderklammern?
Ja, wir haben jetzt bei der Beizjagd die Greife und die Falken. Das unterscheidet sich. Die Falken sind ja allesamt Bisstöter. Sie fangen mit den Händen, sagt man da, die Beute. Meistens ist Flugwild. Gelegentlich machen auch welche die Jagd auf Haarwild, aber es ist hauptsächlich Flugwild aus der klassischen Falknerei sowieso. Die halten mit den Händen die Beute fest und töten es mit dem Schnabel durch einen Genickbiss. Und da kommt diese Beizjagd her, Totbeißen.
Mhm. Ja. Aber jetzt muss ich natürlich sagen, als Laie, was kenne ich für Falken? Der erste, der man einfach, ist ein Turmfalke. Und der, ja gut, der fängt auch Mäuse, aber auch Vögel. Deswegen, oder?
Ganz selten der Turmfalk, dass er Vögel jagt. Also hauptsächlich sind es Mais, sind es große Käfer, Insekten, Heuschrecken und solche Sachen. Und der ist ja für die Falknerei uninteressant, weil wir möchten auf die Nacht eine Maus auf dem Teller haben.
Ja, ist Geschmackssache, aber jetzt bei uns nicht üblich, sage ich jetzt einmal. Nein. Aber also, welche Falken waren es dann?
Also der heimische Falke war unser Wanderfalke, der... Also einer der besten Jagdvögel ist, die es gibt. Dann haben wir nur die Gruppe der Jagdfalken. Das sind die nordischen Falken, die Gärfalken, die der hohe Adel nur haben hat dürfen. Dann gibt es verschiedene Vertreter. Die Sakerfalken vertreten die Jagdfalken im Bereich der mongolischen Steppe, Kasachstan. Also das ist die asiatische Form der Jagdfalken. Dann haben wir nur afrikanische Form. Und da davon ist die nördlichste Unterart, wenn man sagt, ist der Feldex-Falke, die Lana-Falken. Und die waren damals ausschließlich für die Damen. Das ist der Damenfalke gewesen. Sehr farbenprächtig, nicht so aggressiv beim Jagen. Das war also mehr so ein bisschen zum Herzog im Damensattel reiten und so einen schönen Falken auf der Hand.
Ja, oh, schaut sehr, ja toll aus. Schaut toll aus. Das Einzige, was einer Frau noch besser steht als so ein Kleid, ist so ein Pferd, habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann könnte man es noch ergänzen als, und so ein Vogel dazu. Das macht natürlich was her. Aber interessant finde ich, dass damals schon praktisch von überall Jagdvögel importiert worden sind, dass man nicht eigentlich in erster Linie mit den heimischen Greifvögeln gejagt hat.
Ja, da hat man gleich einmal gemerkt, dass mit denen auch Geld zum Verdienen ist. Mhm. Es hat Expeditionen gegeben nach Island, nach Grönland. Diese Länder hat das Königreich Dänemark hat da das Hoheitsrecht gehabt und die Dänen haben mit den Gärfalken gehandelt. Genauso von Sibirien. Von Sibirien sind Gärfalken runtergekommen bis Konstantinopel, um Friedensverträge zu machen. Die Gärfalken sind früher mit Gold aufgewogen worden. Eine Waage, dann ist der Gärfalk auf die eine Seite gehockt worden, auf die andere Seite ist Gold reingeschüttet worden, bis er bezahlt war.
Mhm.
Ja.
Wahnsinn. Und jetzt nur mal auf die heimischen Greifvögel zurückzukommen. Also unser heimischer Wanderfalke ist einer.
Ja.
Dann haben Sie gesagt, die Greife sind andere wie die Falken.
Ja, bei den Greife haben wir sogenannte Grifftöter, die also nicht einen Schnabel nur zum Zerlegen der Beute hernehmen und töten mit den Fängen. Kräftige, lange Dolche, dickere Füße, wie man da sagt. Und die sind also viel mehr ausgerichtet, dass die Beute nicht totbeißen, sondern mit den Fängen erdolchen, richtig.
Was heißt denn erdolchen? Wo ist die Stelle?
Ja, beim Habel, das ist, Greifvögel schauen immer, dass sie irgendwo am Kopf die Beute zum Halten kriegen.
Mhm. Ja. Und töten auch?
Und töten, ja. Ah, okay. Durchgriff. Also immer mehr, wenn das Tier wieder ein bisschen eine Bewegung zeigt, dann druckt er wieder mehr und wieder mehr und wieder mehr, bis das Tier dann verendet ist.
Aber ist jetzt kein plötzlicher Tod, sondern...
Ja, man muss da als Falkner dann schon schnell dort sein und muss schauen, dass man das Tier so schnell wie möglich bei der Jagd jetzt erlöst. In der Natur ist natürlich alles ein bisschen anders. Die Natur ist einfach grausam und da dauert es halt oft einmal ein bisschen länger. Aber bei uns Falkner muss man also sofort, ist egal was für ein Jagdflug das ist, muss der Falkner gut mit den Füßen schnell über den Acker kommen. Mhm. Er soll nur manchmal am Boden aufkommen. Also schnellstmöglich bei seinem Vogel ist und das Wild abfängt, wie wir sagen. Und durch das schnell
und
erlöst.
Und das tötet dann. Ja. Also der Falkner tötet das Wild und nicht der Vogel.
Genau.
Mhm. Ja. Und jetzt habe ich ihn wieder unterbrochen mit den Greife. Was gehört da dazu?
Bei den Greife haben wir in Deutschland, die wir zur Jagd hernehmen, einen Sperber. Das ist der kleinste Vertreter. Dann haben wir den Habicht. Und haben den Steinadler. Mhm. Also von den heimischen Arten dürfen wir vom Gesetzgeber her sowieso nur 4 Arten nutzen. Das ist Steinadler, Habicht, Sperber und der Wanderfalk.
Und was haben Sie?
Ich habe Steinadler. Meine Leidenschaft ist seit 40 Jahren der Steinadler.
Ich habe die Ehre, mit unserem Berufsfalkner Hannes Lehnhardt aus dem Chiemgau und gerade hat er gesagt, er hat Adler. Aber ich habe auch schon von ihm den Ausdruck gehört, ich flieg Adler. Sagt man das so, oder? Unter die Falkner. Ich flieg den und den Vogel. So wie ein Autofahrer sagt, ich fahre das und das Auto.
Ja, sagt man schon. Aha. Also von dem her, ich flieg 2 Storadler. Über die Saison, das ist natürlich sehr viel Arbeit. Gehört sehr viel Passion und Leidenschaft dazu, dass man das macht. Und die Vögel brauchen natürlich dermaßen viel Training, dass man das nur oder fast nur als Berufsfalkner machen kann.
Und Sie sind Berufsfalkner, Sie bestreiten einen Lebensunterhalt, aber wer zahlt einer da dafür, sage ich jetzt einmal ganz blöd gefragt?
Ja, das ist bei uns so 3 Standbeine, sage ich. Das ist einmal unsere Flugvorführungen, die Öffentlichkeitsarbeit an der Burg Hohenaschau, Aschau in unser Bankaldorf. Mhm. Und das andere ist unsere Jagdschule mit Jagd- und Falknerkurse, die auch in Aschau ist. Und das dritte ist, das mache ich aber mehr hobbymäßig, weil ich schon so lange mache, meine Lederarbeiten, ich mache Hauben für die Falken und Adler.
Mhm. Und um auf die Adler jetzt nochmal zurückzukommen, wie unterscheidet sich jetzt die Arbeit mit einem Steinadler? Für einen Laien ist ja immer die Größe ausschlaggebend. Der Steinadler ist der größte und jetzt sage ich mal, der Sperber ist der kleinste. Jetzt haben wir schon gelernt, das eine ist ein Greif und das andere ist ein Falke. Also das sind schon mal 2 Unterschiede. Aber was ist denn im Wesen der Unterschied? Muss man den Adler anders behandeln wie zum Beispiel so ein kleiner Sperber?
Ja, ganz komplett anders. Erstens einmal brauchst du ein bisschen mehr Schmalz für einen Adler als für einen Sperber.
Weil wenn man auf der Hand tragen muss,
ja,
was wiegt
er? Ja, die Mandel so 3,5 bis 4 Kilo.
Am ausgestreckten Arm?
Ja, den kann man schon schön am Körper tragen. Aha. Und die Weibchen haben zwischen 4,5 und bis zu 6 Kilo.
Also die Weiber sind ja immer größer. Warum sind die eigentlich immer größer?
Es hängt an vielen Faktoren zusammen. Das eine ist einmal der ganze Legedarm, das ganze das Produzieren von den Eiern ist in einem großen Körper besser untergebracht. Ja. Das nächste ist, ein großer Vogel kann mehr Fettreserven speichern, kann mehr Fett einlagern, also kann er auch eine längere Hungerperiode oder was einmal durchmachen, weil die Weibchen 80% überbrüten. Das Männchen darf maximal einmal 20% auf die Eier drauf beim Brüten, wenn das Weibchen einmal so einen Gymnastikflug macht. Mhm. Und dann hängt es noch mit der Beute zusammen. Ein großer Vogel kann große Beute jagen, weil er viel Kraft hat. Ein kleiner ist aber wendiger und schneller. Und das Männchen, wenn kleiner ist, jagt kleinere Beutetiere. Der kann also ohne weiteres einen Birkhahn, einen Auerhahn oder sowas einmal fangen und probiert es auch.
Mhm. Und das ist eine kleinere Beute dann für einen Steinadler?
Ja.
Was war eine große Beute für einen
Steinadler? Ja, so Gamsjahrling, Rehwild.
Ausgewachsene Reh?
Ja, passiert.
Wow.
Es ist nicht bei uns im Gebirge jetzt die Regel, dass das gejagt wird. Hauptbeutetiere sind die Hasen, natürlich Mankei, ganz wichtig, der Fuchs.
Aha, also auch andere Beutegreifer.
Im Grunde genommen alles, was das Beuteschema hergeht, von der Maus bis rauf, wie man sagt, zum Schalenwild. Also bis zum Gamsjahrling schaffen sie alles. Gamskitze ist ein Riesenthema auch bei den Steinadler, von dem, da ziehen sie zum großen Teil auch die Jungvögel mit auf.
Mhm. Ja. Und wenn er jetzt ein ausgewachsenes Reh geschlungen hat, tragt er das dann in die Fänge davor oder tut er das irgendwie zerlegen vorher?
Das wäre ja immer gefragt bei den Flugvorführungen. Mhm. Fliegt er das dann weg? Ich sage aber ja, der fliegt es mal in die Wildkammer und da ist fertig aufgebrochen und er hängt es in die Kühlung hin. So ist es natürlich nicht. Das Maximale, was ein Steinadler wegtragt, das ist sein eigenes Körpergewicht. Mhm. Also er geht da her, kröpft und kröpft und kröpft, bis er einen vollen Kropf hat.
Steinadler, kröpft, frisst.
Ja, Steinadler sind so, dass sie viel in Kompanie jagen, zu zweit Männchen, Weibchen. Die bleiben das ganze Jahr beieinander. Und dann kröpfen halt da zwei Vögel davon. Und dann setzen sie sich irgendwo in der Nähe hin, wo das Wild geschlagen worden ist. Und fangen einfach einmal verdauen an. Und wenn sie wieder Appetit kriegen, fliegen sie wieder hin. Irgendwann kommt noch einmal vielleicht der Fuchs vorbei, der riecht das auch und sagt, das war jetzt auch was Gutes für mich. Mhm. Und dann packen sie halt den Fuchs. Und dann haben sie schon wieder für eine gewisse Zeit ein Futter.
Also das bleibt einfach liegen, wo sie es erwischt haben. Und dann kommen sie wieder. Also die bringen sie nicht irgendwie mit der Beute in Sicherheit oder so. Das haben sie auch gar nicht so notwendig wahrscheinlich.
Wenn es Jungvögel haben, dann schon. Darum ist der Horst, also das Nest von den Steinadler, das ist selber ein bisschen unterhalb, das ist nie in der Gipfelregion, sondern meistens sind es abgeschiedene Seitentäler, wo keine Wanderwege so oder wenig durchgängen. Und jagen dann sind die oberen Almflächen, dass sie dann als Wild teilweise runterfliegen können. Mhm. Sie kröpfen sie voll und fliegen dann als Wild zum Horst runter.
Mhm. Also ich muss sagen, das ist hochspannend mit ihr. Ne? Und ich bin wirklich froh, dass wir gleich nochmal eine Stunde haben, zwischen 11 und 12. Und da darf ich gerne ein bisschen mal von ihr hören, wie das eigentlich alles angefangen hat mit der Falknerei. Weil es gibt ja gar nicht so viele Falkner, was da für ihr die Erlebnisse waren, dass sie gesagt haben, Mensch, das möchte ich, da möchte ich mehr davon und möchte es wirklich auch zu meinem Beruf machen. Und natürlich würde ich einer gerne ein bisschen bitten, dass für eine Flugvorführung erzählen, was man da alles erleben kann. Ich habe es gestern angeschaut, also mir hat es gut gefallen.
BR Heimat, habe die Ehre.
Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Ich sage herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben. Noch eine Stunde lang ist der Berufsfalkner Hannes Lehnhardt mein Gast. Und von dem haben wir zwischen 10 und 11 schon viel gehört über die Falknerei als Beruf und über die Arbeit mit den Greifvögeln. Und als nächstes geht es darum, wie das eigentlich alles angefangen hat bei ihm mit der Falknerei. Und so viel kann ich schon verraten. Es war der gleiche Vogel wie der von der kleinen Hexe, der da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und wir haben vorhin gehört, dass die Raben, das kennt man nicht nur aus dem Kinderbuch in Bayern, den Raben Abraxas kennt ja jedes Kind bei uns, weil er so der Vogel von der kleinen Hexe geheißen hat. Ottfried Preußler hat es geschrieben und sowohl Ottfried Preußler als auch der Kolkrabe haben eine besondere Rolle im Leben von meinem heutigen Gast. Müssen Sie es selber erzählen?
Ja, einen Kolkraben habe ich als kleiner Bub. Ich kann gar nicht mehr hundertprozentig sagen, wie alt ich damals war. Aber ich habe einen jungen Kolkraben gefunden, der scheinbar aus dem Nest gefallen ist. Und den haben wir halt einfach mit heimgenommen und daheim halt aufgezogen. Würmer gesammelt, alles Mögliche, was wir so gefunden haben. Ein bisschen Fleisch hat er immer wieder einmal gekriegt. Und so ist der richtig schön hergewachsen. Ja, und Ottfried Preußler war ja zur damaligen Zeit, ich glaube, ich war zweite oder dritte Klasse in der Schule, war der Ottfried Preußler der Rektor bei uns in Stephanskirchen in der Schule.
Und den haben Sie noch persönlich kennengelernt dann praktisch?
Ja, ja, freilich, ja.
Sagen Sie nur zwei Sätze, weil um den geht es eigentlich gar nicht. Was war das für ein Mensch?
Da war ich, glaube ich, jetzt klar, dass ich das so richtig beurteilen habe können. Ich weiß gerade, dass er oft Vertreter braucht hat in der Schule, weil er so wenig da war.
Also vielleicht hat er einen Raben eine Praxis da.
Vielleicht, weiß man ja nicht. Gell?
Und er eine Rabe eine Praxis? Also sie haben ihn gefunden irgendwo und haben da die Eltern nichts gesagt, wo sie den mit heimgebracht haben?
Ja, den haben wir erst einmal versteckt, dass ihn keiner gesehen hat und dann ist er eben größer und größer geworden. Und ja, wie er dann so fliegen hat können, dann hat er sich schon selber vorgestellt daheim. Weil das war im Anschluss ein absoluter Terrorist. Hey, also wenn meine Mutter irgendwo Salatpflanzen reingesteckt hat, dann ist sie ja hinten nachgegangen, hat sie wieder rausgezogen und weggeschmissen.
Und, so war bestimmt nicht böse gemeint.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Er hat in die Kochtöpfe nachgeschaut, der ist in die Küche reingeflogen. Irgendwann ist dann nicht mehr gegangen und wir haben ihn wirklich wegbringen müssen.
Also wegbringen heißt ins nicht umbringen?
Nein, um Gottes Willen. Ins Auto mitnehmen, fortfahren, auslassen und schnell heimfahren.
Mhm. Und
dass er in einer fremden Umgebung ist. Mhm. Und weil der war ja bei uns nie eingesperrt. Mhm. Der ist immer frei rumgeflogen. Der ist nicht weggeflogen, der hat kein Interesse gehabt zum Wegfliegen. Der hat immer ums Haus geschaut, wo es was zum Fressen gibt.
Jetzt im Nachhinein mit dem Fachwissen, was heute haben, als Kind kann man es ja nicht wissen, aber was waren denn da so Grundsatzfehler, die man halt macht, wenn man so einen Vogel aufzieht, die man halt einfach nicht machen darf?
Dass ich mitgenommen habe. Das war der größte Fehler, weil es spielt da überhaupt keine Rolle. Es ist bei den Eulen auch oft so und bei den Greifvögeln, wenn sie im Wald draußen sind, die werden weiter von den Eltern versorgt.
Ah, das waren schon Ästlinge, meinen Sie?
Ja, ja. Die werden weiter versorgt und die überleben. Oder überleben manche natürlich auch nicht, aber das ist halt die Natur so. Gell? Wir kriegen ganz viele Meldungen, da sitzt jetzt der kleine Kauz umeinander, der hat noch keine Federn, nur Flaum. Die Leute, Polizei ruft da, die bringen uns dann Kauz. Das sind genau da hin, wo er geguckt ist, die Eltern kümmern sich drum.
Das ist ja genau die Zeit, jetzt, wo die Jungvögel flügge werden, wo es gar nicht so einfach zu entscheiden ist für einen Laienwaffener, dass er jetzt wirklich Hilfe braucht, weil er vielleicht jetzt wirklich einen gebrochenen Flügel hat, aber wenn er einfach da sitzt und das gehört eigentlich zum Programm, dass er eine Zeit lang einfach rumsitzt.
Ja, das ist so. Und jetzt momentan kriegen wir viele Anrufe von den Turmfalken, aber da habe ich eine Falkner-Kollegin, die kümmert sich da drum, weil bei uns ist einfach das Ganze nicht möglich, wenn man bei unserem Greifvogelbestand da jetzt halt Wildvögel reinbringt, dann kann man unter Umständen Krankheiten reinbringen. Mhm. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein damit.
Mhm. Haben Sie das früher auch zum Teil gemacht, dass eben so eine Wildtier-Auffangstation auch für Vögel waren, die verletzt waren und die gesund gepflegt haben, oder war das bei einer noch nie?
Offiziell habe ich das noch nie gemacht, aber wir haben uns natürlich selber gekümmert, wenn einer einen Vogel gebracht hat, wenn es geheißen hat, ja, du, der Lienhard, der hat einen Vogel, dann bringen wir ihm noch einen hin. Dann haben wir den natürlich geschaut, dass wir ihn versorgen. Und wenn es bei uns nicht gegangen ist, es gibt eine sehr gute Auffangstation in Otterfing bei Holzkirchen. Und dann haben wir den Vogel halt dann aufgebracht.
Aber da ist ja das Ziel, dass der fit gemacht wird wieder für die Wildnis. Und genau. Sie haben ja ein völlig anderes Ziel, wenn wir schon ausführlich in der ersten Stunde gehört haben. Für alle, die nicht dabei waren, man kann natürlich die ganze Sendung wieder als Podcast nachhören im Anschluss, wenn es vorbei ist. Und da können Sie dann nachhören, was das mit der Geschichte von den Falkner auf sich hat und wo ihm dieser Ausdruck, der hat ja einen Vogel herkommt, das haben Sie alles in der ersten Stunde ja schon erklärt. Und jetzt jagen Sie ja selber, also Sie sind Jäger, haben ein eigenes Jagdrevier, haben einen Hund, haben zwei Adler, mit denen Sie jagen. Und die anderen Vögel, die Sie auch haben, sind zwar Jagdvögel, ich sage jetzt mal potenzielle, aber mit denen jagen sie gar nicht, sondern die haben es eigentlich nur zum Herzwang, oder?
Ja, mit denen machen wir in Aschau, im Chiemgau, Flugvorführungen. Das heißt also Öffentlichkeitsarbeit. Das geht bei uns von Mitte April bis Ende Oktober. In der Vorsaison und in der Nachsaison haben wir von Mittwoch bis Sonntag die Vorführungen, immer um 15 Uhr. Hauptsaison Juli, August haben wir zusätzlich dann noch eine Vormittag um 11 Uhr. Und da stellen wir halt verschiedenste Greifvögel vor. Falken, Bussard, die Milane, Adler, Seeadler und ganz was Besonderes haben wir da noch. Das ist unser Falkland-Karakara, der Hotzenplatz.
ein Falkland Karakara. Das habe ich jetzt, ich kann jetzt gar nichts anfangen damit. Was ist
kann
das?
Meistens kann er was anfangen. Ist eine hochintelligente Greifvogelart aus Südamerika, die sich umentwickelt haben, weg vom Falken hin zum Geier. Und es ist so ein Zwischending von der Evolution. Und das ist halt bei uns absolute Liebling der Kinder.
Und warum? Was
ist da? Weil der ist einfach, der heißt nicht umsonst Hotzenplatz.
Da haben wir wieder einen Ottfried-Preußler-Bezug.
Ja, genau, jetzt gibt es täglich Überfälle von dem. Er klaut mal über das Futter aus der Tasche raus. Zu viel dürfen wir bei dem nicht verraten. Er ist extrem intelligent, wirklich hochintelligent. Und mit dem haben wir einige Sachen, die sehr sehenswert sind, die im Grunde genommen fast niemand anderer herzorgt. Ich weiß nicht, warum das keiner macht bei den Vorführungen, aber wir haben da ganz was Besonderes.
Also ich habe es mir gestern extra angeschaut, quasi in Vorbereitung auf das Gespräch heute. Und ich muss sagen, ich bin immer am fasziniertesten, wenn man die heimischen Vögel, die man halt normal nur im Kreisen sieht, und wenn er groß ist, geht man mal davon aus, es wird jetzt ein Mäusebussard sein. Und wenn er klein ist, geht man davon aus, wird wahrscheinlich ein Turmfalke sein. Aber bei mir daheim zum Beispiel sieht man sehr regelmäßig eine Rotmilane. Und das war jetzt gestern das erste Mal, dass ich den, also ich habe schon ein Fernglas und da sieht man es genauer, aber dass ich einen Rotmilan wirklich so aus der Nähe gesehen habe und nicht in einer Voliere, sondern wenn sie die fliegen lassen, dann landen die ja zwischen den Menschen. Also Auge in Auge mit einem Tier, was man sonst nur, was wirklich ein Wildtier ist und was man sonst halt nur aus der Entfernung sieht. Also das habe ich jetzt besonders spannend gefunden, muss ich sagen.
Ja, ich finde das auch jeden Tag wieder super spannend und total interessant. Und das finde ich auch ganz eine tolle Geschichte, dass wir 4 Milane zur gleichen Zeit fliegen. Die einen sind ein bisschen bequemer, die sind ein bisschen mehr bei den Leuten da. Und die anderen zeigen spektakuläre Flugmanöver, die steigen, machen Sturzflüge, fangen Fischen an in unserem kleinen Teich drin, wenn man ein Futter reinschmeißt. Der Unterschied, dass man immer 4 Vögel in der Luft hat und die dann wirklich so nah herfliegen, dass bei den Kindern, wenn sie eine Kappe aufhaben, einfach einmal eine Zwischenlandung auf den Kopf machen.
Aber haben sie ihnen das beigebracht, dass sie es dürfen? Oder?
Ja, viele Sachen haben sie ihnen beigebracht, und weil die Kinder auch einen riesen Spaß dabei haben. Und manche Sachen haben sie einfach von allein gemacht.
Aber bei Milane geht es ja eben, weil die nicht mit den Fängen töten, oder?
Doch, die töten schon mit den Fängen, aber jagen nur ganz kleine Beute. Also sie haben relativ kleine Fänge, schauen riesengroß aus, sind aber ganz leicht. Also so Milane haben zwischen 800 und 1100 Gramm die Rotmilane und zwischen 700 und 900 Gramm die Schwarzmilane, haben aber relativ große Tragfläche. Also schauen sehr groß aus, aber sind ganz leicht, und darum fliegen sie die so leicht bei fast alle Witterungen.
Also hauptsächlich Federn anscheinend. Weil
nur Federn.
Da bin ich jetzt ganz platt, dass die so wenig wiegen eigentlich. Aber man hat es gesehen, sie haben ja dann einen großen Vogel, zum Beispiel einen Seeadler haben sie dann da.
Ja.
Einen amerikanischen in dem Fall zwar, Weißkopfseeadler dazu gehabt. Das ist halt ein imposanter Vogel, aber wenn der über den Hügel raufgeht, puh, der muss schon ganz schön arbeiten, dass er überhaupt raufkommt, wo der Milan da sich spült.
Ja, der ist jetzt von dem ganzen Thermikfliegen noch ein bisschen unerfahrener. Darum muss er arbeiten. Die Milane, die fliegen einfach raus, nehmen den Aufwind mit und kommen dann rein. Und die haben ein ganz ein tolles Verhältnis von der Tragfläche zum Gewicht. Darum geht es bei denen und schaut furchtbar spielerisch aus.
Der Mäusebussard, der Turmfalke, das sind wahrscheinlich die zwei bekanntesten Greifvögel, die wir haben in Bayern. Rotmilane haben eine größere Bekanntheit erlangt, seit wir diese Windraddiskussionen haben, weil die oft ein Grund waren, dass vielleicht ein Windrad irgendwo nicht gekommen hat, Kinder. Aber wir haben nicht nur Rotmilane, sondern auch Schwarzmilane bei uns in Bayern. Was ist da der Unterschied, Herr Lehnert?
Der Schwarzmilan ist ein ganz ein kleines bisschen kleiner wie der Rotmilan. Und beim Rotmilan hat man in die Stoßfedern, also in die Schwanzfedern, wie der Laie sagt, wir haben halt eben so ein bisschen eigene Sprache, hat der ein ganz ein tiefes V ausgeschnitten.
Also beim Schwarzmilan ist es noch ausgeprägter wie
da,
beim Rotmilan?
Nein, da ist weniger.
Ah, weniger.
Da ist weniger. Beim Rotmilan ist ganz extrem ausgeprägt und beim Schwarzmilan ist es nur angedeutet.
Und darum kann man Rotmilan als Laie eigentlich leichter erkennen, gell?
Darum sagt man im Volksmund die Gabelweihe. Hat jetzt keine Verwandtschaft, aber ein weihenähnlicher Flug, wenn die oft einmal ganz im niederen Flug so die Felder abfliegen, dann gaukeln die richtig, die nutzen den Wind aus und fliegen oft einmal gerade in 2, 3, 4 Meter Höhe und suchen nach Beute.
Mhm. Und also das machen beide gleich, Schwarzmilan und Rotmilan, haben die gleiche Beute?
Ja, ähnlich, gerade der Schwarzmilan ist ein bisschen mehr ans Gewässer gebunden.
Mhm.
Der tut ein bisschen mehr fischen, holt sich also kleine tote Fische von der Wasseroberfläche weg, auch Kröten oder so Sachen, kleine Reptilien, einmal ein Blindschleichen, so Sachen jagt der Schwarzmilan genauso.
Und jetzt haben wir ja viele Hühnerhalter in Bayern, also gerade auch im kleinen Stil, was ja was Schönes ist, wenn man praktisch ein paar Hühner hat. Da haben ja viele dann Angst, wenn sie so einen Milan sehen, wenn der doch weit runterkommt und mit seinen ausgebreiteten Schwingen, manchmal wie wenn er fast steht, hat, kommt so einem vor. Aber als Hühnerhalter braucht man eigentlich vom roten Milan keine Angst haben, oder?
Nein, überhaupt nicht. Der Einzige, der bei uns regelmäßig hinhält, das ist der Habicht. Darum hat er auch den Namen Hühnerhabicht.
Mhm, der Hähnervogel, sagt man
ja,
bei uns daheim.
Aha. Oder Hähnergeier hat er bei uns in die Bergtröne geheißen.
Mhm. Und also Rotmilan,
Rotmilan, Schwarzmilan.
Normal, haben sie gesagt, Käfer Mai, und Heuschrecken,
Mais. Ja, alles Mögliche.
Habe ich auch schon von manchen gehört, dass sagen, er jagt auch gern die anderen Greifvögel einer Beute ab. Er mag es gar nicht unbedingt selber fangen.
Nein, wenn es irgendwie passt, dann ist er als Schmarotzer unterwegs. Gell?
Mhm. Und Habicht haben Sie aber keinen?
Nein, der Habicht ist für die Vorführungen jetzt, für die Öffentlichkeitsarbeit, ist er gar nicht geeignet, weil es einfach ein sehr aggressiver Jäger ist und ein sehr nervöser Vogel ist.
Mhm.
Und der hätte wahrscheinlich dauerhaft einen Stress, wenn sehr viel fremdes Publikum kommt.
Mhm.
Wir sind zwar froh, wenn viele Fremde kommen, weil wir ja davon leben, aber der Habicht wird das nicht so toll finden.
Mhm. Aber für die Beizjagd ist der Habicht, wäre er schon noch eingesetzt, oder?
Ja, ist auch einer von den besten Greifvögeln, die es überhaupt gibt. Also wie ich vorher erwähnt habe, der Wolfgang Schreier aus Schleißheim, der jagt seit Jahrzehnten mit Habichten und hat immer ganz, ganz tolle Vögel. Und das ist aber ein Genuss. Gerade Panzerwiesen, Fröttmanning um, bei der Kaninchenbeize sind wir beim Wolfgang, aber mit dem Falknerkurs draußen, dass die Jungfalkner bei uns lernen, wie funktioniert sowas, Zusammenarbeit, Frettchen, Hund und der Beizvogel mit dem Falkner.
Mhm. Jetzt ist ja, ich habe schon ein, glaube ich, überdurchschnittliches Interesse an der Vogelwelt, aber ein Habicht, glaube ich, habe ich noch nie gesehen. Also mein Mohawks behauptet, möchte ich jetzt nicht sagen, sondern versichert glaubwürdig, dass er mal beobachten hat können, wie, also da war ein Sperber, der hat einen Vogel gefangen und dann ist auf einmal aus dem Nichts ein großer Vogel gekommen, ist runtertaucht, der Sperber ist davor und ein anderer Vogel mit Streifen ist mit dem Vogel abgehauen. Konnte es ein Habicht gewesen sein?
Auf alle Fälle. Da habe ich das sogar zuständig für die Population der Sperber. Also Habichte schlagen auch Sperber. Wenn die eine Beute gemacht haben, dann konnte er den Sperber auch mitschlagen und der frisst den auch mit. Die haben da keine Freunde. Aber das passt genau zum Habicht. Der Habicht ist ein sehr heimlicher Jäger. Wird man nie übers freie Feld fliegen sehen. Er fliegt am Waldrand entlang, er fliegt von einer Baumgruppe in die andere Reihe. Er ist ein Pirschflugjäger. Also er tut sich ans Wild anpirschen, sitzt irgendwo, wenn wir auf der Jagd sind, dass wir irgendwo am Hochsitz sind und hocken einmal eine Zeit rum, hockst oft einmal schon 2 Stunden, bevor es dunkel wird, bevor es dämmerig wird, dann sieht man immer wieder mal einen Habicht oder sein kleiner Bruder, eben einen Sperber.
Mhm. Also ich möchte sehr gerne mal einen Habicht in freier Wildbahn sehen. Was kann man da für Tipps geben? Ja, muss ich mir auch 2 Stunden hinhocken und einfach hoffen, dass ich Glück habe,
einfach
oder?
In einem Bereich. Oder zu einem Geflügelzüchter, der über jammert.
Ja, da möchte ich nicht unbedingt sehen. Also ich verstehe ja jeden, der Hähner hat, der wirklich nicht gut auf dem Habicht zu sprechen ist. Aber ich habe jetzt keine Hähner und ich würde einfach gerne mal
in nutzt nichts, da muss man sich irgendwo hinsitzen, wo er unter Umständen kommt und Beute machen kann.
Mhm. Wir haben gehört, zwischen 20 und 30 Berufsfalkner gibt es noch in Bayern. Einer davon ist halt mein Gast, der Hannes Lehnert aus dem Chiemgau. Und Herr Lehnert, wir haben jetzt schon relativ viel über die Vögel geredet. Das würde mich schon noch mal interessieren, wie so ein Berufsalltag beim Falkner eigentlich ausschaut. Also Sie haben schon gesagt, also man kann tatsächlich, wenn man jemanden hat, der sie auskennt, auch mal weg sein von den Vögeln und sie akzeptieren einen nachher trotzdem noch. Aber was sind dann so die Arbeiten, die Sie einfach jeden Tag routinemäßig mit Ihren Greifvögeln zum Tor haben?
Ja, das Erste ist eigentlich in der Früh, dass man einen Rundgang macht. alle Bullieren aufsperrt, überall reinschaut, überall reingeht und schaut, ob der Schmelz, wie der Falkner sagt, also ob die Überreste von der Mahlzeit des Tages zuvor, der Kot, ob der einwandfrei ist. Greifvögel werfen ja auch Gewölle.
Und das Gewölle
spucken unverdauliche Sachen wieder aus. Und das sind Hornsubstanzen nur. Muss ich schauen, ob das in Ordnung ist. Dann einfach jeden Vogel um einen Augenschein nehmen und schauen, schaut er fit rein oder nicht. Und dann geht es weiter. Was muss ich sauber machen? Wo ist was zum Reinigen? Die Vögel raussetzen, zum Lüften, dass sie in der Sonne sitzen können oder ich stelle sie in den Schatten rein. Ganz unterschiedlich einfach. Dann schaut man, wie das Wasser ist. Die brauchen also alle zwei Tage frisches Wasser. Nicht nur zum Wasser schöpfen, das ist das Wenigste, aber die wollen baden. Ein Vogel mag eben ein sauberes Gefieder haben und mag baden. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann wird das Futter hergerichtet für den Tag. Manche, die nicht fliegen bei der Vorführung, die werden dann gleich zu der Zeit, also vor der Zeit, wenn die Flugvorführung ist, gefüttert, weil die Greifvögel so einen Biorhythmus haben. Und wenn wir füttern, dann schauen wir immer, dass das die gleiche Zeit ist, weil die Greifvögel dann voll auf den Zeitrahmen eingestellt sind. Mhm. Das ist also ganz wichtig. Ab und zu, also...
Wie viel frisst denn so ein, sage ich jetzt mal, Steinadler haben, Sie jagen mit Steinadler, wie viel Futter braucht ihr am Tag?
Da kann man ungefähr sagen, dass er ca. 10% von seinem Körpergewicht an Futter nimmt.
Mhm. Das kommt also aber so jetzt, 4-5 Kilo haben Sie gesagt, oder?
Ja, das kommt aber jetzt drauf an, was für Futter das ich habe. Da ist nochmal ein Riesenunterschied. Kriegt der Heider Reh oder Hirschfleisch oder Hasenfleisch, das ist viel nahrhafter, als wenn ich ihm Heider Händelfleisch gebe.
Ach so.
Mhm. Also beim Händel braucht er das Doppelte, wie er beim Hirschfleisch braucht.
Was ist da mehr da drin im Hirschfleisch oder anders?
Ja, rotes Fleisch ist also deutlich vitamin- und nährstoffreicher.
Mhm. Und das war ja seine natürliche.
Ja, der Hirsch, der Hirsch natürlich nicht unbedingt.
Der Hirsch nicht, aber das Reh haben wir gesagt.
Aber einen ganzen Spätwinter und Frühjahr, die Lawinenopfer, die verendet sind über den Winter, das Fallwild, wie der Jäger sagt.
Mhm. Also Aas praktisch, oder?
Ja, Aas direkt nimmt er nicht auf, aber was jetzt bei uns am Berg ausarbeitet, aus der Schneedecken.
Tiefgekühlt praktisch.
Tiefgekühlt. Mhm. Da sind sie dann dort und meistens finden die die Kohlgraben. Und der Adler schaut nach, wo die Kohlgraben sind. Aha, da gibt es was zum Fressen. Und da sind sie beide an der Beute dort.
Mhm. Ja. Also je nachdem müssen sie die Futtermengen berechnen.
Futtermengen berechnen. Dann stellen wir unsere Vögel auf die Waage.
Jeden Tag?
Ja, nicht jeden Tag. Weil nach 40 Jahren Falknerei hat man schon ein bisschen Erfahrung, dass man es nicht jeden Tag machen muss, aber jeden zweiten Tag auf alle Fälle. Und dann kann ich genau beurteilen, hat es vom Training passt, hat die Menge vom Futter passt, muss ich mit dem Futter ein bisschen runtergehen, wird er mal zu dick und hat noch keine Lust mehr oder wird er mal zu dünn und wird ein bisschen dann ein bisschen handiger, dass er einfach eher ein bisschen aggressiver wird. Wir schauen immer, dass die Vögel auf gar keinen Fall Hunger haben.
Und jetzt habe ich mir vorgestellt, die müssen Hunger haben, sonst machen sie doch das gar nicht mit. Ja, wenn sie gar keinen Ehrgeiz haben, dass sie jetzt was zum Fressen brauchen. Ganz falsch.
Ganz falsch ist das nicht. Bei der Jagd müssen sie schon ein bisschen einen Hunger haben. Aber es ist viel wichtiger die Motivation beim Greifvogel. Der muss gut motiviert sein, dass er kommen mag. Und durch Hunger kann ich das nicht setzen. Durch Hunger reagiert er schnell, akut, aggressiv. Und das kann ich gar nicht brauchen, wenn die Milan jetzt aggressiv waren. Die dann ja, die dann sich gegenseitig bekämpfen, dann sich gegenseitig fangen. Also das ging halt überhaupt nicht. Oder der Seeadler, gestern sind ja die zwei Milan noch weitergeflogen in der Zeit, wo der Seeadler noch draußen war. Also da haben wir auch wieder drei gehabt. Ja, wenn der einen Hunger hätte, dann würde er schauen, dass er so einen Milan erwischt gleich. Mhm. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Hunger erweckt immer Aggressivität. Zur Jagd brauchen sie es, aber bei uns in der Flugvorführung, da sollen sie es nicht haben, da soll das nur über die Motivation laufen.
Jetzt habe ich auf einer Homepage gelesen, aus Tierschutzgründen ist nicht erlaubt, dass man seinen Hund mitbringt.
Ja.
Und Herr Nocher, wenn man dann denkt, aus welchem Tierschutz jetzt? Muss jetzt da der Vogel vom Hund geschützt werden oder der Hund vom Vogel?
So und so. Beides. Wie wir gestern auch gesehen haben, bei uns sind die Vögel wirklich hautnah und sitzen einmal auf der Bank, sitzen über die Leute, egal was es ist, ob es ein Adler ist, ob es ein Milan ist. Und wenn jetzt da unter der Bank ein Hund liegen darf, und ich sage dir jeder, Meiner macht das nie.
Meiner tut nichts.
Der ist brav. Der ist brav. Oder das hat er noch nie gemacht, wenn er dann den Vogel zusammenbissen hat. Und darum, kleine Hunde sind gefährdet durch die Vögel. Große Hunde gefährden unsere Vögel. Darum haben wir unten eine Hundebox, wo man sein Zwack alleine da kann. Und dann kann niemandem was passieren. Dann ist alles in Ordnung.
Also wenn ich jetzt mit meinem Dackel da hinkomme und der Steinadler fliegt gerade, kann das passieren, dass wirklich der Steinadler auf den Dackel losgeht?
Ja, aber das kann auch in der Natur draußen auch passieren. Mhm. Wenn man heute am Berg spazieren geht und seinen Dackel laufen lässt, dann können auch wilde Adler sagen, wenn sie heute in einer Beutenot sind, also in der Futternot, dann schaue ich einmal, ob das was zum Fressen war. Mhm. Also ich habe selber schon mit meinem großen Jagdhund erlebt, dass ein junger Adler hergeflogen ist. Bis auf 15 Meter ist er runtergekommen. Und dann hat er sich doch nicht traut. Aber der hat genau geschaut, was ist denn das, was da rumläuft.
Aha. Der war noch nicht so erfahren, dass er es gleich vom Weiden gesehen
hat. Nein, war ganz junger, der ist vielleicht 14 Tage ausgeflogen gewesen.
Aha. Ja. Weil sehen deren sie es ja aus großer Entfernung,
ja,
oder?
Ja, mhm. Aber gerade junge Adler probieren sie an allem aus. Mhm. Sie müssen schauen, wo ihre Grenzen sind. Das machen andere Greifvögel genauso. Wir haben schon mit Habichte erlebt, die so damisch waren, dass sie probiert haben, ein Reh zu fangen. Mhm. Und das, was das natürlich nicht geht. Gell? Die schüttelt sich einmal und dann fliegt der davon.
Und wie alt sind die Greifvögel, wenn sie das Training anfangen mit einer?
Ist auch wieder ganz unterschiedlich. Die meisten eigentlich so im Bereich der Bettelflugperiode. Und wenn sie fertig ausgewachsen sind, dann... Die einen sind fertig mit 60 Tagen, die anderen mit 70, die anderen mit 80. Wie ein Steinadler, der ist mit 85 Tagen ausgewachsen. Und dann kann man mit dem Arbeit noch fangen. Dann kann man mit dem was machen. Ich lasse eben noch einen Monat oder zwei, lasse es noch stehen, dass sie nicht zu aufsässig, nicht zu frech werden. Dann fangen wir ganz gemütlich das Arbeiten an. Mhm. Und alle schauen, dass sie ja keinen Hunger haben.
Und in der Zwischenzeit leben die dann quasi bei der... Also die leben bei der Mutter, solange wir es natürlicherweise auch bei der Mutter leben dann und dann kommen sie weg, oder?
Nein, die werden gleich, also wenn sie trocken sind, tun wir es aus der Voliere raus und bringt separat unter.
Ach so, okay. Ja. Also die erleben das normale Aufwachsen mit der Mutter, erleben die gar nicht?
Ja, doch schon bis zu dem Zeitrahmen. In der Natur ist genauso, wenn sie fliegen können, dann fliegen sie aus und nach geht die Bettelflugperiode zwischen 6 Wochen und 3 Monaten zum Beispiel
da, bei den Steinadlern. Da, wo sie noch gefüttert werden, wo sie schon selber fliegen können, aber nur gefüttert werden von der Mutter.
Ja, wo ja die Alten als Jagen lernen. Mhm. Gefüttert werden sie nicht mehr.
Ach so. Okay.
Nein, gefüttert werden sie da nicht mehr. Aha. Also die müssen schon selber mit und wenn die Altvögel Beute machen, dann kriegen die Jungen was ab davor, aber das müssen sie sich selber holen.
Mhm. Und jetzt, wenn es so, Sie haben ja 20 Vögel, wenn ich richtig informiert bin. Wie viel Zeit verbringen Sie da mit Training?
Ja, den ganzen Tag, es ist alles Training. Wenn ich gerade einmal am Vogel nicht fliege und rumtrage, dann ist das auch Training. Aber wir sind im Grunde genommen von 8 Uhr Wecker bis um 6 Uhr auf die Nacht, 5 Uhr, 6 Uhr sind wir am Falkenhof und arbeiten mit den Vögeln.
Und halt manche haben einmal einen Ruhetag, aber sie nicht.
Ich hab keinen. Ja, einen Tag in der Woche habe ich auch Ruhetag, weil einen Tag haben wir, wo die Vögel alle einen vollen Kropf kriegen, dass sie also extrem viel Futter kriegen als Belohnung für die Woche Arbeit und dann ist am nächsten Tag Ruhetag, auch für die Vögel.
Und man kann ja so einen Falkner-Alltag bei einer auch miterleben, das kann man ja richtig buchen. Also
genau.
Man zahlt halt seinen Beitrag und dann kann man das mal miterleben.
Ja, einfach. Haben wir unseren Erlebnistag.
Mhm. Und machen das Leute, die wirklich Falkner werden wollen? Oder, also ab 14 habe ich gelesen, kann man das ja schon. Was sind das für Jugendliche, die da kommen?
Fast nie Jugendliche.
Ah, fast nie Jugendliche?
Nein, es sind immer Erwachsene.
Aha.
Es sind alle Erwachsene. Es sind ganz unterschiedlich. Wir kriegen die Buchungen, es sind oft Geburtstagsgeschenke, Leute, die an der Materie Greifvogel oder Natur interessiert sind.
Also jetzt gar nicht unbedingt Leute, die sich selber überlegen wirklich, ob sie in der Richtung sich ausbilden und einmal erst mal schauen, sondern einfach aus naturkundlichem Interesse mehr.
Ja,
mehr Buben oder mehr Dirndl? Mehr Männer oder mehr Frauen?
Ist fast gleich auf, glaube ich. Mhm. Weil es ganz oft Ehepaare sind.
Haare, okay.
oder jetzt Freunde, ist also ganz unterschiedlich. Sind auch viele dabei, die gern fotografieren, dass sie schöne Beutel haben von den Greifvögeln, weil sie dann halt schön nahe kommen. Ja.
Und darf man die dann auch schon, wenn man jetzt gar keine Ausbildung hat, auf die Hand nehmen zum Beispiel schon?
Ja, oder? Da schauen wir immer. Wir versprechen es nie, dass das der Fall ist, weil man immer erst die Leute schauen muss.
Mhm.
Gell? Und manche sind geschickt, da kann man es machen. Manche kommen auch und haben sich ganz was anderes vorgestellt. Wir sind also kein Greifvogelpark, wo man den ganzen Tag Eulen streichelt, so Eulenkuschler. Mhm. So was haben wir gar nicht. Das
ist jetzt auch nicht so ein Streicheltier, so ein Greifvogel.
Überhaupt nicht, aber es wird leider immer wieder gemacht in Falkenhöfe, dass umeinander gegangen wird und der Uhu wird von oben bis unten gestreichelt. Ich finde das ganz furchtbar.
Mhm. Ist nicht wirklich artgerecht.
Nein,
gell?
Nein, überhaupt nicht.
Habe die Ehre mit dem Berufsfalkner Hannes Lehnhardt. Geht schon allmählich in die letzte Runde. Aber Herr Lehnhardt, eine Frage, die mich jetzt schon noch interessiert, weil jetzt, glaube ich, haben wir alle schon den Eindruck gekriegt, dass Sie wirklich Ihr Fach verstehen und Sie super auskennen mit den Greifvögeln. Trotzdem ist Erna auch schon mal passiert, dass eben nicht funktioniert hat und dass ein Vogel nicht wieder zurückgekommen ist. Oder wie oft ist Erna das schon passiert?
Ja, ist schon passiert. Ich sage eben, wenn ein Falkner behauptet, ist noch nie ein Vogel weggekommen oder weggeflogen, da hat er noch nie einen auslassen. Das passiert einfach, man macht irgendwo einen Fehler. Oft kennt man Grund gar nicht oder hat schlechte Windverhältnisse gehabt, die man falsch eingeschätzt hat. Also bei mir ist sehr, sehr wenig. Also mir sind insgesamt in meiner ganzen Zeit 3 Vögel weggeflogen in 40 Jahren Falknerei.
Wann war der letzte?
Der letzte war vor 4 Jahren.
Was war das für eine Art?
Das ist ein Rotrückenbussard gewesen.
Also kein heimischer?
Kein heimischer, nein. Ein Rotrückenbussard aus Südamerika. Und wir wissen bis heute nicht, warum oder weshalb. Der hat sich vor einem Tag auf den anderen selbstständig gemacht. Es war natürlich in der Zeit, wo die Vögel gern wegziehen, wo sie einen Zugzwang haben, weil sie das elterliche Revier verlassen müssen.
Mhm.
Und wenn man so einen jungen Vogel hat, dann muss man da ganz furchtbar aufpassen, gerade im ersten Herbst, wenn die sogenannte Bettelflugperiode um ist, dann ist das Zugverhalten oder der Zugzwang mit am allerhöchsten.
Mhm, weil dann meint er muss weg, sonst geht es ihm nicht mehr gut.
Genau.
Er muss sein eigenes Revier suchen.
Ja.
Mhm. Genau. Okay. Aber der überlebt schon trotzdem, auch ohne einer bei uns in
ja,
der
ja,
Wildbahn,
das,
oder? Für einen Vogel war es kein Verlust.
Für einen Vogel war es jetzt kein Problem. Nein, der ist winterhart alles, das passt alles. Und vielleicht kommt er irgendwann einmal zurück.
Ja, wer weiß, vielleicht fällt es ihm wieder ein. Hat es eigentlich ganz gut geschmeckt bei dem.
Ich habe nach 1,5 Jahren mal einen Bussard wieder gekriegt.
Ah, das ist noch schon toll,
wieder,
oder?
Ja, da freut man sich, den gibt man dann auch nicht mehr her.
Mhm.
Der ist dann letztes Jahr gestorben im Alter von 27 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe jetzt keine Vorstellung, wie alt der Bus hat im
Wildbahn. Ja, 8 oder 10 Jahre, 12 Jahre.
Aber 27 klingt
27
wie ein stolzes
war ein tolles Alter.
Alter,
ja.
Mhm. Also da merkt man auch, dass man es richtig gemacht hat.
Ja, schon.
Da glaube ich, kann man Erna beglückwünschen. Und ich bedanke mich jetzt einfach ganz herzlich, dass Sie heute die Zeit genommen haben und raufgefahren sind auf Minga.
Ich bedanke mich auch recht herzlich, war sehr schön.
Freut mich.
Gell?
Und für alle, die jetzt nur einen Teil mitgekriegt haben und sagen, Mensch, das war so interessant gewesen, gibt es natürlich wieder als Podcast. Und Erna wünscht jetzt eine gute Heimfahrt ins Chiemgau und dass alle ihre Vögel rechtzeitig vorbereiten, Kinder noch und in aller Ruhe für die nächste Flugshow heute Nachmittag um 3.
Wird schon passen.
Wird schon
passen. Wer Zeit hat, Ausschau im Chiemgau, aus Bankaldorf.
Also, vielen Dank und vielleicht gehen wir mal wieder zusammen.